Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Herr Prenzinger! Herr Prenzinger?
Sie müssen verschwinden. Verschwinden.
Es ist das deutschlandweit erste wirkliche 360-Grad-Projekt, wo eine Erzählung im Internet, im Radio und im Fernsehen zu einem Gesamtkosmos verschmilzt. Der Kosmos ist sehr groß, aber in jedem Medium, ob im Internet oder im Fernsehen oder im Radio, können Sie die Geschichte verfolgen und verstehen. Sie müssen nicht in allen drei Medien Ihnen folgen. Sie haben aber einen Mehrwert, wenn Sie in drei Medien den verschiedenen Erzählsträngen und den verschiedenen Perspektiven folgen.
Karl Bergengrün, Fernsehspielchef des SWR. Der SWR ist Basis für das 360-Grad-Projekt Alpha 07, der Feind in dir. Morgen kommt das Projekt ins Fernsehen. Mehr dazu in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe. Außerdem, Privatfunker geht es besser als erwartet. Und das Altpapier, also das im Netz, die Medienkolumne, ist 10 Jahre alt. Mehr, wie gesagt, in der Ausgabe vom 13. November 2010.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Vorgestern im Berliner Zoo-Aquarium. Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. feiert nach seinen Fachbereichsversammlungen die Korrektur einer Marktprognose im wirklich interessanten Ambiente zwischen vielen Fischen. Am Haifisch-Aquarium werden die Reden gehalten. Ein Grußwort kommt vom FDP-Mann Hans-Joachim Otto. Er ist Mitglied des Bundestages, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Er koordiniert auch die maritime Wirtschaft für die Bundesregierung. Also es passte ganz gut, am Haifischbecken sozusagen ein bisschen über die Medien zu philosophieren. Und ich fragte ihn anschließend, was denn für ihn momentan der dickste Haifisch oder wer überhaupt die Haifische seien im Medienbecken.
Es gibt eine Menge von Haifischen. Es gibt die großen Medienunternehmen, Google und so weiter, die Werbeeinnahmen abfischen. Aber es gibt natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, die großen Flaggschiffe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter, die für die Privaten auch große Hindernisse bieten. Es ist klar, wer auf gesicherten Rundfunkgebühren sitzt, der hat es ein bisschen leichter als diejenigen, die sich jetzt um die Werbeeinnahmen kümmern müssen. Also die privaten Veranstalter müssen schon aufpassen, dass sie sich in diesem munteren Aquarium noch weiterhin zurechtfinden.
Man muss ja die Politik im dualen System die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Privaten sich nicht untervorteilt fühlen und die Öffentlich-Rechtlichen, sagen wir mal, nicht dem Eindruck ausgesetzt sind, sie würden hier tatsächlich im Speck leben. Was können Sie als zumindest medienpolitisch interessierter und auch agierender Politiker dafür tun, dass dieses Gleichgewicht im dualen System erhalten bleibt?
Also zwei Dinge sind mir dabei besonders wichtig. Ich möchte auch aus Qualitätsgründen, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich auf ihren wirklich guten und wertvollen publizistischen Auftrag konzentrieren und eben nicht sozusagen den Privaten nacheifern, wenn es um etwas populärere Inhalte geht. Das ist der eine Punkt. Und das andere, ich glaube, es ist für die Aufgabenteilung und auch für die Qualität der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wäre es sehr gut, wenn man die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen ausschließlich auf Gebühren und nicht mehr auf Werbung stützt. Dann wäre eine klare Aufgabenteilung zwischen Privaten und Öffentlichen da und dann hätten wir sozusagen das duale Rundfunksystem konsequent auch durchgesetzt.
Noch wenige Stunden zuvor hatte man eine Marktprognose des Jahres 2010 nach oben korrigiert. Ging man doch noch im Juli 2010 davon aus beim VPRT, dass das Wachstum der Fernsehwerbung 4% betragen würde, rechnet man nun mit einem Plus von 6%. Genaue Details finden sich auf der Seite vprt.de. Das ist ja im Radio etwas sperrig, jetzt hier Kilometerzahlen vorzulesen. Deswegen fragte ich für den Pauschaleindruck den Verbandspräsidenten des VPRT, Jürgen Dötz, warum man denn tatsächlich diese Marktprognose korrigieren musste, was die Ursachen dafür sind.
Die allgemeine Konjunktur spricht für diese Entwicklung. Sie hat eben mehr Werbeeinnahmen ermöglicht. Und es wurde von allen Unternehmen ein sehr, sehr strikter Sparkurs gefahren, ohne den das nicht möglich gewesen wäre. Aber wie gesagt, es macht deutlich die Stabilität eines Aufwärtstrendes.
Sie wollen, dass etwa das Jahr 2011 wieder so schön wird wie das Jahr 2008. Wie war es damals? Warum ist 2008 so eine wichtige Zahl für Sie?
Weil 2008 war das Jahr vor dem großen Einbruch. Bis dahin hatten wir immer eine gute Entwicklung, die Kurve stieg. Und 2009 war der große Crash und alles ging dramatisch nach unten. Und wie gesagt, die Konjunktur erlaubt es jetzt, dass die Kurve wieder nach oben zeigt. Sie ist noch nicht wieder da, wo es eben vor diesem Krisenjahr war. Aber da sind unsere Erwartungen, dass wir so im Jahr 2011 dann dahin kommen, wo wir schon mal vor der Krise waren. Und das ist eine erfreuliche Entwicklung, die natürlich auch geschuldet ist der Tatsache, dass Hörfunk und Fernsehen nach wie vor und allem Internet-Hype nicht entsprechend akzeptiert wird im Markt.
Dennoch verschwunden sind nicht zwei Bedrohungen. Einmal die sogenannten Telekom-Anbieter bzw. Google, die aus dem Nichts, sagen wir mal, links und rechts vorbeiziehen wollen an den klassischen Rundfunk- und Fernsehanbietern. Und dann nach wie vor das öffentlich-rechtliche System. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ich glaube, zunächst mal ist für uns alle, für öffentlich-rechtliche Anstalten und private Anbieter, Google ein Thema, das sich zwingend stellt, weil Google der Vorwurf zu machen ist, eben keine Transparenz zu schaffen, nicht klar zu sagen, was man will. Man kündigt an, im Werbemarkt aktiv sein zu wollen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass dabei parasitär genutzt werden die Inhalte der Rundfunkanbieter, öffentlich-rechtlicher und private. Und deswegen plädiere ich auch sehr stark dafür, dass bei diesen Telekommunikationsthemen öffentlich-rechtliche und private Veranstalter künftig ihre Kräfte bündeln. Die Auseinandersetzungen, die wir haben, werden deswegen nicht stillgelegt. Aber wir müssen die Bedeutung eben vielleicht mal überprüfen und sagen, für uns alle ist die Auseinandersetzung im Blick auf die Telekommunikationsunternehmen lebenswichtiger, zukunftsorientiert schwieriger als die Frage, ob der Drei-Stufen-Test jetzt so oder so organisiert werden kann. Da wird man immer wieder diskutieren. Vielleicht hat diese Erkenntnis, Gemeinsamkeit ist notwendig, auch zur Folge, dass die eine oder andere unterschiedliche Auffassung vielleicht künftig mit einer anderen Streitkultur verstanden wird. Also das ist das Thema, das grundsätzliche Thema. Damit habe ich ja schon beantwortet die Frage. Natürlich gibt es auch weiter Diskussionen mit den öffentlich-rechtlichen Kollegen. Aber wenn es nach mir geht, glaube ich, dann sollten wir die Stellenwerte unserer Streitigkeiten überprüfen. Und da rückt sicher manches in die zweite Reihe, was wir bis jetzt immer so ganz, ganz massiv und zur Erfreuung vieler Medientage da im Markt positioniert haben. Also ich glaube, Kooperation statt Konfrontation ist ein ganz wichtiges Thema.
Jürgen Dötz, aber wie sagte schon Goethe, wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Zum Schatten beim VPRT gleich. Radio 1 Medienmagazin. Vor einem Jahr hörten Sie hier an dieser Stelle, dass der Fachbereich Radio- und Audiodienste vom Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. eine Diskussion zum Erfolg führen wollte, die da heißt, weg mit der Radiowerbung bei der ARD. Und wenn das nicht geht, wenigstens alle nach einem gemeinsamen Minutenschlüssel organisieren. Hans-Dieter Hillmuth, er ist scheidender Vorsitzender des Fachbereichs Radio- und Audiodienste im VPRT.
Die VPRT-Position war, ja, wir brauchen einen einheitlichen Regelung für ARD-Radiowerbung und zwar das NDR-Modell. Das NDR-Modell heißt Werbung in einem Radioprogramm, einer Anstalt und 60 Minuten pro Tag. Das divergiert im Moment sehr stark zwischen 128 Minuten und 60 Minuten. Diese Forderung haben wir gemeinsam einstimmig gefasst. Leider sind wir nicht erhört worden, aber ich glaube, das ist ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird. 2013 gibt es ja die neue Rundfunkgebühr auf neue Art und Weise erhoben. 2014, 2015 wird man schauen, wie viel Geld in die Kasse kommt. Und das ist ein Thema, ein Dauerbrenner, was auf Wiedervorlage bleibt.
Ein Dauerbrenner ist auch die Frage, überhaupt Werbung oder nicht Werbung. Ist das in Ihrem Sinne, man sieht es ja in Frankreich, da ist die Fernsehwerbung abgeschafft worden bei dem Staatsfernsehen und es
kam nicht in die Kassen der Privaten, dadurch mehr.
Gut, das wäre eine Fernsehangelegenheit. Im Radio ist es ja noch nirgendwo so richtig ausprobiert worden. Insofern, auch darüber haben wir sehr lange diskutiert. Ist ja klar, keiner will die eigene Gattung abschaffen oder die Werbung für die eigene Gattung. Insofern ist diese Position dabei herausgekommen. Wir fordern eine einheitliche Regelung, keine ganze Abschaffung im ersten Schritt, sondern die NDR-Regelung als Kompromissmodell. Ich glaube, das würde den Forderungen der Werbewirtschaft entsprechen. Es lässt der ARD sozusagen als Zwischenschritt auch Möglichkeit, Radiowerbung weiterzumachen. Aber es würde bundeseinheitlicher, wenn sich die Länder verständigen, geregelt.
Ein weiterer Dauerbrenner ist das Digitalradio. Ja. Da gibt es eine Spaltung in Ihrem Verband, der sogar zu Austritten jetzt teilweise geführt hat. Die einen sagen, DAB ist tot. Aber RegioCast zum Beispiel, ein Mitglied, das Sie jetzt verlässt, sagt, warum nicht Digitalradio?
Ich glaube, das Thema Digitalradio hat nichts mit Austritten beim VPRT so richtig zu tun. Digitalradio ist eine schöne Technik, aber sie ist nur durchzusetzen, wenn alle mitmachen. Die Privaten haben einstimmig im VPRT schon im letzten Jahr beschlossen, da gibt es kein Geschäftsmodell. Und jeder Sender kann natürlich mitmachen oder nicht. Ein paar wenige sind noch dabei, zu überlegen, machen wir da mit, es wird verhandelt. Und es läuft im Moment das schwarze Peter-Spiel. Keiner will das Scheitern in Schuld sein. Und das wird so hin und her geschoben zwischen Sendern, zwischen den Landesmedienanstalten, der Politik und der KEF, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Es gibt ja wieder eine neue Frist, Mitte Dezember, wo dann mal wieder überlegt wird, macht man das Buch zu oder geht es doch weiter. Ich glaube, das wird noch eine Zeit lang weitergehen, aber es wird unterm Strich, wird Digitalradio DAB Plus kein vernünftiges Übertragungsmittel sein, auf das sich Radio kurz- und mittelfristig stützen kann.
Wenn DAB nicht das Problem ist, warum verlassen dann Hörfunkanbieter den VPRT?
Es gibt zwei Radiogruppen, die für sich beschlossen haben, wir machen unsere Medienpolitik alleine und die beherrschen sozusagen 15 Radiounternehmen und deshalb glaube ich, ist dieser Entschluss per Ende des Jahres 2010 getroffen worden. Gründe, das ist sehr erstaunlich, aber es ist so, sind uns nicht mitgeteilt worden.
In der Presse war zu lesen, der VPRT sei ein Fernsehverband.
Also es gibt eben drei Gründe, die angeführt werden in der Presse, nicht im Gespräch. Es wurde auch nie verbandsintern diskutiert. VPRT ist ein Fernsehverband, VPRT hat eine komische Position zum DAB oder zu der Radiowerbung bei der ARD. Ich glaube, das sind vorgeschobene Gründe. Alle diese Themen wurden innerhalb des Verbandes diskutiert und von diesen Unternehmen einstimmig mitgetragen und auch diskutiert. Und offen wurde das nie innerhalb des Verbandes kommuniziert. Und ich meine, wenn ich mit 15 Sendern austrete, dann hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, innerhalb eines Verbandes was zu bewirken. Das wurde aber gar nicht versucht.
Hat Ihr Weggang jetzt aus dieser Führungsposition mit diesen Querelen zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Das mag ja jetzt so sein und ich hätte es mir auch gewünscht, wenn das jetzt nicht gerade passiert wäre, aber es gab einen Kündigungszeitpunkt Ende September. Nein, ich habe schon im Januar gesagt, es ist ganz gut, wenn auch mal jemand anders an der Spitze des Verbandes steht. Ich habe das mehrere Amtszeiten gemacht mit einer Unterbrechung und bin kein Freund von Ämterklammern am Sitz. Und insofern habe ich das schon im Januar erklärt, aber mir ist Radio natürlich auch weiterhin sehr wichtig und ich werde mitarbeiten im Radiovorstand und auch im Gesamtvorstand des VPRT.
Hans-Dieter Helmuth, das riecht irgendwie nach einem Kommunikationsproblem mit dem Ausstieg von Mitgliedern, ohne dass man weiß, warum. Deswegen dachte ich, betätige ich mal kurz vor der Sendung mich als Kommunikator und rief dann beim Kommunikationschef von RegioCast an. Ich fragte ihn, warum RegioCast die Gründe für das Ausstieg dem VPRT nicht mitgeteilt habe.
Die Darstellung von Hans-Dieter Helmuth verwundert uns schon sehr, denn selbstverständlich gab es in den letzten Monaten intensive Gespräche, sowohl mit der Geschäftsstelle als auch mit vielen weiteren Mitgliedern des VPRT. Und bisher ist uns seitens des Hörfunkchefs, der ja eigentlich an vorderster Stelle die Aufgabe hat, die Interessen seiner Mitglieder ständig zu aggregieren und zu schauen, was bewegt die. Da gab es nie den Versuch, mit uns ins Gespräch zu kommen. Es ist ja ein bisschen skurril. Wir sind ja noch bis Ende des Jahres Mitglied und wir erfahren von unserem noch Hörfunkvorstandschef über das schöne Medium Radio, dass er sich mehr Gespräche gewünscht hätte. Er hat jederzeit die Chance. Insofern die Sicht von Hans-Dieter Helmuth natürlich schade, aber das wird uns nicht davon abhalten, auch nach vorne zu schauen und mit den neu gewählten Vertretern gut zusammenzuarbeiten.
Was können Sie denn über die Gründe Ihres Ausscheidens der Öffentlichkeit sagen?
Die Gründe unseres Ausscheidens sind natürlich inhaltlicher Natur und die sind auch viel diskutiert innerhalb des Verbandes und viel besprochen worden. Da sind zunächst natürlich viele Themen in der Sache, wo aus unserer Sicht und aus der Sicht auch weiterer Unternehmen, insbesondere größerer Gruppen, etwa Energy ist ja schon länger nicht mehr im VPRT aktiv, der VPRT eine Haltung eingenommen hat, die an vielen Stellen eher an eine Veto Group, an eine Bürgerinitiative erinnert, die gegen etwas ist, während wir erwarten, dass ein Wirtschaftsverband in allererster Linie Chancen und Spielräume für seine Mitglieder sucht und nicht permanent Antipositionen vertritt, seien sie noch so gut begründet, wie etwa beim Digitalradio, was wir auch grundsätzlich anders sehen, aber auch bei weiteren Themen, wo wir einfach kreativer sein müssen und die Spielräume, die uns das duale System vorgibt, für unser Medium Radio besser nutzen müssen, sei es bei der Werbevermarktung oder bei Themen der Distribution wie dem Sendernetzbetrieb.
Werden Sie sich jetzt selber vertreten oder einem anderen Interessenverband beitreten?
Die Regiocast und auch die Nordwestzeitung und die Frank-Otto-Mediengruppe, die ebenfalls den VPRT verlassen haben, werden unsere Interessen unter anderem in der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk, einem Radioverband vertreten, der insbesondere mit vielen süddeutschen Radiounternehmen sehr gut zusammenarbeitet und sich nur um Radio kümmert. Insofern haben wir dort die Chance, ganz gezielt Radiointeressen an die Politik zu spielen, natürlich auch an alle anderen Gruppen, die wichtig sind für unser Medium, aber wir werden auch künftig intensiv unsere Interessen als Radiounternehmen gemeinsam mit den weiteren Unternehmen, die jetzt den VPRT verlassen haben, eigenständig vertreten und jede Gelegenheit nutzen für die Interessen unseres Mediums bei allen, die für das Gelingen und für eine gute Zukunft von Radio wichtig sind, zu vertreten.
Boris Lochthofen, er ist Kommunikationschef der Regiocast und Geschäftsführer von Radio PSR und RSA. Also auf der einen Seite viel Licht beim VPRT. Man hat prognostiziert, dass es einem besser geht in diesem Jahr und man hofft natürlich für 2011 alte Ergebnisse wie 2008, aber auch etwas Schatten Kommunikationsprobleme, die zum Ausschluss oder nicht Ausschluss, zum Verlassen von Mitgliedern führte.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Tja, was ist Alpha 07, der Feind in dir? Wer schon ein bisschen Radio gehört, auch ein bisschen Internet, im Internet gesurft ist, weiß, dass es ein trimediales Projekt ist mit der Basis beim Südwestrundfunk. Auf verschiedenen Plattformen wird das dann auch im Fernsehen zu sehen sein. Morgen startet man im Südwestrundfunk-Fernsehen, dann nächste Woche Dienstag, glaube ich, beim Mitteldeutschen Rundfunk. Das entnehmen Sie bitte dem Zeitfahrplan auf der Seite alpha07.de. Ich habe jetzt die beiden Autoren kollagiert, die Ihnen so ein bisschen Hintergründiges erzählen zu diesem Multimedia-Projekt.
Also ich bin Sebastian Büttner und der Autor, einer der beiden Autoren von Alpha 07 und der Transmedia-Producer der Serie. Das heißt, wir haben alle Internetinhalte erstellt und produziert und konzipiert.
Ja, mein Name ist Oliver Hohengarten und ich bin der andere von den beiden Autoren, habe die Welt mit dem Sebastian zusammen entworfen und eben auch Teile mitproduziert im Internet.
Sind Sie bereit für eine Zukunftsvision? Vergessen Sie Kameras.
Sie überwacht uns.
Oder Nacktscanner.
Wir hören einer jüngeren Generation von Erzählern an und für uns ist es ganz selbstverständlich, verschiedene Medien gleichberechtigt nebeneinander zu nutzen. Weil wir natürlich auch über das Internet und die Linkstruktur des Internets gewohnt sind, dass Inhalte miteinander verzahnt werden. Das heißt, für uns ist die Art, wie wir Alpha 07 erzählen, so als ganze vernetzte Welt, eine fast ganz normale Sache gewesen.
Heute in einer Woche findet hier in Stuttgart der große Sicherheitsgipfel der Europäischen Union statt. Daran teilnehmen werden nicht nur die Staatsminister der einzelnen Länder, sondern auch die obersten Regierungschefs. Hinter mir im NPC treffen gerade die ersten Mitglieder einer Expertenkommission ein. Sie informieren sich schon heute über einen der wichtigsten Tagespunkte des Sicherheitsgipfels, den Einsatz von Gehirnscannern.
Und das Ziel ist natürlich für einen Autoren immer eine Geschichte zu erzählen, eine gute Geschichte zu erzählen, auch unabhängig von den Medien. Und wie der Sebastian es gesagt hat, wir haben hier halt die Möglichkeit, das über mehrere Plattformen zu machen, über Radio, Internet, Fernsehen. Und das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte für uns gewesen, auch die Zusammenarbeit mit den anderen. Aber ich würde das gar nicht so immer trennend sehen, dass wir alte Medien, neue Medien haben, sondern für uns war das ganz selbst selbstverständlich, diese Vielfalt an erzählerischen Möglichkeiten zu nutzen.
Haben Sie schon mal etwas von einem Brainscanner gehört?
Wo liegen denn die wirklich spannenden Daten für den Staat? Hier, in unserem Kopf. Mit dem Brainscanner schauen die direkt in unser Gehirn.
Also was ganz interessant ist, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, der Beginn unserer Zusammenarbeit, da haben wir uns in unserem ersten Gespräch eigentlich darüber unterhalten, Mensch, wir müssen doch eigentlich mal das Erzählen ins Internet bringen und haben uns darüber unterhalten, diesen Mythos und die Kraft von dem Lagerfeuer, von den ursprünglich erzählten Geschichten, wie man die eben über verschiedene Medien hinweg und mit verschiedenen Medien im Internet in ganz anderer Form erzählen kann. Und jetzt, ich glaube, 4 Jahre später ist uns, oder... Ja, ich glaube 4 Jahre oder 3 Jahre ist es uns gelungen.
Wird die Welt wirklich sicherer, wenn man Gedanken lesen könnte?
Willkommen in der schönen neuen Welt.
Wir sind, sagen wir mal, bei Recherchen für ein anderes Projekt sind wir darauf gestoßen, dass halt sich in den Neurowissenschaften gerade eine echte Revolution anbahnt. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die jetzt sagen, die Thesen der Neurowissenschaften sind nicht ganz sauber. Aber wir fanden es mal spannend, weiterzudenken, was wäre, wenn der Wille des Menschen tatsächlich nicht frei ist, sondern wenn wir alle unsere Entscheidungen von unserem Gehirn getroffen werden, schon bevor wir eine Handlung begehen. Und was wäre die Konsequenz für das Rechtssystem, haben wir uns dann gefragt. Das würde ja bedeuten, dass Schuld, in dem Sinne, wie wir das jetzt heute verstehen, gar nicht funktioniert, sondern dass man einen Menschen, den man ins Gefängnis sperrt, zwar ins Gefängnis sperrt, aber nicht davon befreit, schlechte Handlungen zu begehen. Was bedeuten würde, man müsste diesen Menschen eigentlich im Sinne der Neurowissenschaften therapieren. Und da waren wir dann halt plötzlich mitten in unserer Welt und haben begonnen, das weiter zu spinnen und ins Jahr 2017 zu verlegen.
Willkommen bei Protector Society. Willkommen in einer sicheren Welt. Ihre Sicherheit, überall und rund um die Uhr, das ist unser Anspruch. Protector Society.
Um eine größtmögliche Sicherheit für die gesamteuropäische Gesellschaft zu gewährleisten, beabsichtigen wir den Brainscanner zur Kontrolle an öffentlichen Plätzen, an Flughäfen.
Und was, wenn Sie sich irren?
Entschuldigung?
Was, wenn Sie sich irren?
Ich sagte doch schon, unsere Erkenntnisse basieren auf langjährigen Forschungen.
Aber wenn Sie falsch liegen, dann werden Menschen eingesperrt, die nichts getan haben. Unschuldige. Damit stellen Sie unser gesamtes Rechtssystem auf den Kopf.
Wir wollen niemanden einsperren. Wir wollen diesen Menschen helfen. Sie therapieren. Verehrte Vertreter der EU-Kommission, ich begrüße Sie im neurowissenschaftlichen Pre-Crime Center des Bundeskriminalamtes. Seit 4 Jahren forschen wir daran, Gewaltverbrechen zu verhindern, und zwar bevor sie geschehen.
Wir dachten dann am Anfang, das ist ein ganz spannender Stoff für ein Science-Fiction. Wenn wir gar nicht selbst für unsere Handlungen verantwortlich sind, was kann man da für fantastische Geschichten draus spinnen? Welcome. Choose connecting target. Und dann sind wir halt bei den Recherchen drauf gestoßen, dass wir gar keine Science-Fiction erzählen, sondern dass vieles schon real ist, was in Bezug auf die Überwachung passiert. Eben die proaktive Polizeiarbeit, die Polizeiarbeit im Vorfeld, dass man potenzielle Straftäter sucht. Nicht reale Straftäter, nicht jemand, der sich schuldig gemacht hat, sondern es geht um die Frage, wer könnte sich schuldig machen. Und das trifft sich eben mit den Ergebnissen der Gehirnforscher. Es geht gar nicht mehr darum, wer eine Straftat tut, sondern das Gehirn. Es ist alles schon als Potenzial in uns drin. Und das war sehr spannend und ist sehr real und sehr gegenwärtig.
Nacktscanner, Überwachungskameras, das ist alles harmlos. Die arbeiten schon seit den 90er daran, unsere Gedanken zu lesen.
Was haben denn die ganzen Demos gebracht?
Immerhin haben sich Bürger in ganz Europa gegen die Brainscanner gestellt.
Na und? Am Ende werden sie die Scanner trotzdem durchsetzen.
Es geht um viel mehr als um die Straftäter und die Brainscanner.
Wir haben versucht, dass jedes Medium, das wir einsetzen, seine Stärken ausspielen kann und dass jedes Medium auch für sich selber funktioniert. Was bedeutet, man könnte dem Radiohörspiel folgen und müsste die Fernsehserie gar nicht kennen. Man kann im Internet unterschiedlichste Dinge auch auf Maikes YouTube-Channel zum Beispiel erleben und braucht auch die anderen Sachen nicht kennen. Alles funktioniert für sich selbst, aber alles gemeinsam ergibt halt das große Ganze, das Universum.
Es geht um eine Sache, von der die Öffentlichkeit nichts weiß.
Alpha 07, der Feind in dir. Eine packende Vision.
Demnächst in Ihrem Fernsehen, aber jetzt schon im Internet und im Radio. Radio 1. Radio 1 Medienmagazin. In dieser Woche konnte man als medieninteressierter Mensch eine schöne Meldung vernehmen. Die Medienkolumne Das Altpapier feiert 10-jähriges Bestehen. Mann, ist das schon wieder so lange her. Oder gibt es die etwa immer noch? Das waren vermutlich Reaktionen. Denn die Kolumne Das Altpapier war mit ironischem Blick auf die Holzmedien eine Erfindung der Netzzeitung. Und die gibt's ja nicht mehr. Seit 4/5 der Zeit der Altpapier-Kolumne ist mit dabei Christian Bartels. Er ist Medienjournalist. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was wissen Sie denn von den Anfängen? Wie entstand eigentlich diese Medienkolumne, die ja zunächst erstmal das war, dass man guckte, was schreiben denn die anderen und hat das dann teilweise ironisch, teilweise sachlich kommentiert oder zusammengefasst?
Ja, die Idee war eigentlich, die Netzzeitung bekannt zu machen über die Multiplikatoren, also über die Medienjournalisten und den Medienjournalisten einen Service zu bieten, den es damals noch überhaupt nicht gab, nämlich den Überblick über die Medienberichterstattung halt in netter Form mit im Internet zu präsentieren, also zum Weiterklicken, dass man nicht mehr sich durchs Papier wühlen musste, sondern dass im Grunde im Internet alles präsentiert bekam.
Ja, das fand ich auch sehr praktisch. Jeden Morgen habe ich, ich weiß nicht, das war so zwischen 9 und 10, der Altpapierkorb füllte sich, glaube ich, 2-mal und man konnte dann immer schön zusammengefasst, faul wie man war, alles schön vorbereitet und zubereitet und aussortiert zur Kenntnis nehmen, war auf dem letzten Stand. Aber das machen ja andere mit anderen Methoden jetzt ähnlich, Turi 2 zum Beispiel, weniger kommentiert als vielmehr ganz knapp pointiert zusammengefasst. Dann kennen wir das von Twitter-Meldungen, entweder Kressreport, Media oder was ist da alles noch so an DWDL, an anderen Medien, Nachrichten, Beobachtungsplattformen gibt. Wie ist das Arbeiten jetzt? Wie haben Sie sich da mehr oder weniger zwischen diesen ganzen verschiedenen anderen Plattformen, ja, sagen wir mal, inhaltlich aufgeteilt?
Wir bieten halt ein sehr großen, tiefen Zusammenhang. Also das Altpapier ist im Grunde immer ein Fließtext, der die wichtigen Meldungen in einem großen Bogen zusammenfasst, der sich eben auch erinnert, was gestern und vor 2 Wochen und vor 3 Jahren passiert ist. Und diese Tiefe, die bieten, glaube ich, die anderen nicht, würde ich mal sagen.
Ja, vielleicht nehmen wir mal Medienmeldungen dieser Woche, zum Beispiel Tatort Internet. Da spiele ich mal kurz was ein und Sie kommentieren mal eine Entscheidung, die jetzt kam, weil die Kinder- und Jugendschutzkommission der Landesmedienanstalten hat darüber beraten.
Über Monitore verfolgen wir die lüsternen Blicke des erwachsenen Mannes, mit denen er das junge Mädchen mustert.
Dankeschön.
Noch viel, viel schöner als auf dem Foto.
Dankeschön. Ich habe mich auch extra zurechtgemacht.
Bist du komplett rasiert?
Hab noch nicht viele Haare.
Kannst dich ja trotzdem rasieren. Ist echt schöner.
Fall ich dir auf?
Ja.
Das ist schön. Gut, okay. Zeig mal die Wohnung.
Kaum angekommen, übernimmt der Mann das Kommando über die angeblich 13-Jährige. Wir wollen die Darstellerin keiner Gefahr aussetzen, indem wir den Mann zu nah an sie ranlassen und greifen ein.
Eine Sendung, die ziemlich viele Schlagzeilen machte und jetzt für aus Jugendmedienschutzsicht für unbedenklich erklärt wurde. Wie kommentieren Sie das?
Ja, also die Überraschung wäre eigentlich gewesen, wenn der bayerische Medienwächter Herr Ring, der ja für den Jugendschutz zuständig ist, wenn ausgerechnet der ein wenig eine Show kritisiert hätte, deren Galionsfigur sozusagen die Frau des vielleicht allerersten CSU-Bundeskanzlers wäre. Insofern ist das eigentlich überhaupt keine Überraschung. Und dazu muss man sagen, ist die Sendung jetzt ja praktisch zu Ende gesendet. Also es läuft, glaube ich, noch eine letzte Folge, was ja auch das Tempo der Arbeit der Medienwächter, glaube ich, ganz schön illustriert.
Ein weiteres Themenfeld zieht sich auch seit mehreren Tagen bei Ihnen durch, das Altpapier Constantin Neven-Dumont. Mehr als ein Running Gag?
Ja, also nicht zuletzt, weil Constantin Neven-Dumont ja auch am Freitag vor 8 Tagen eine der 10 Geschenkpapierkolumnen, also Kolumnen von externen Medienbeobachtern zu unserem Jubiläum geschrieben hat. Seitdem verfolgen wir das natürlich erst recht mit großem Interesse.
Jetzt sagt er, also wenn es so weitergeht bei Neven-Dumont, bei seinem Vater und dem Verlag drumherum, dann gute Nacht. Das sind so die neuesten Meldungen. Werden die am Montag bei Ihnen im Altpapier drinstehen?
Ja, also davon kann man ausgehen. Constantin Neven-Dumont ist, glaube ich, aktuell das größte Zugpferd für die Medien und ist so oder so enorm populär geworden.
Vielleicht nur von regionaler Beachtung, aber die Privatfunker gucken da sehr stark drauf. Das Berliner Radio Paradiso darf angeblich vorerst weitersenden. Zumindest hat das Verwaltungsgericht in Berlin gesagt, dass gegen den Lizenzentzug durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, dass das zumindest in der Beurteilung beurteilungsfehlerhaft sei und damit rechtswidrig. Also das sieht danach aus, als ob Radio Paradiso erstmal weitersenden kann, aber dann wartet ja auch noch Oldiestar. Die haben die Lizenz ja eigentlich schon. Ist das ein Thema für eine Medienkolumne, dieser Streit, der da möglicherweise jetzt hochkommt?
Ja, ich denke schon. Es ist natürlich auf den ersten Blick eher eine regionale Berliner Meldung, aber dieses Problem, dass sozusagen die Entscheidung der Medienwächter, die ja auch zu deren wichtigsten Aktivitäten es ja gehört, die Radioangebote für ein Stadt oder ein Land zusammen zu lizenzieren, dass die so durch ein Gericht unterminiert oder überstimmt werden kann. Das ist, glaube ich, schon eine relativ einzigartige Situation.
Könnte das Schule machen? Also ich meine, immer wenn man eine Lizenz entzogen bekommt, dass man dann zum Gericht geht und dass die dann sagen, die müssen weitersenden?
Also wenn sich das durchsetzt, sicher ja. Wobei es andererseits, glaube ich, ja noch nicht so viele Fälle gab, in denen jetzt Radiosendern tatsächlich Lizenzen entzogen worden sind. Bisher sind ja meistens die Sender pleite gegangen.
Dazu müssen wir noch mal präzisieren, also Radio Paradiso wurde die Lizenz nicht entzogen, sondern sie wurde nur nicht verlängert. Ich glaube, das ist jetzt in diesem Zusammenhang juristisch wichtig, dass wir das so formulieren.
Okay.
Ja, man sagt das so volkstümlich so dahin entzogen, aber hier ist es tatsächlich nur eine Nichtverlängerung gewesen.
Ja.
Aber unabhängig von diesen ganzen Medienmeldungen, es scheint ja nie aufzuhören, auch dieses Medienmagazin sendet ja schon ewig. Wo sehen Sie sich denn in den nächsten 10 Jahren? Also wenn die anderen Nachrichten, Aggregatoren oder Kommentatoren auf dem Gebiet der Medien teilweise sicherlich mit mehr Geld im Rücken, Sie sind jetzt untergekommen auf evangelisch.de, ist das ein finanzkräftiger Plattformgeber?
Also wahnsinnig finanzkräftig kann ich jetzt nicht beurteilen. Also sie bezahlen uns ganz gut, so wie vorher andere, auch eher kleine Anbieter. Unsere zweite Heimat war ja dnews.de gewesen, im Grunde niederländischer Anbieter. Die erste Heimat war eben die Netzzeitung gewesen, die von Jahr zu Jahr weniger Geld hatte und auch leider an Bedeutung verloren hatte. Insofern sind wir sicherlich nie so ein Mainstream-Medium auf einer Mainstream-Seite gewesen. Und andererseits hat das eben immer ganz gut funktioniert. Und es gab immer so ein, zwei Interessenten fürs Altpapier. Und insofern ist es schon ganz erstaunlich, dass sich das 10 Jahre gehalten hat und auch durchaus denkbar, dass sich das noch 10 Jahre hält.
Das wünsche ich Ihnen auch schon im eigenen Interesse, um die eigene Faulheit zu unterstützen. Und weil es dann natürlich auch immer in der besonderen pointierten Art Anregungen gibt, auch für diese Sendung. Am Telefon war Christian Bartels, er ist Medienjournalist und Mitautor beim Altpapier, zu finden über dasaltpapier.de oder über twitter.com/medienmagazin. Dann finden Sie alle Links zu dieser Sendung. Schönen Dank erstmal nach Berlin.
Ja.
Und im Podcast-Bonustrack geht's sehr weit zurück in die Geschichte des Medienmagazins. Vor 10 Jahren interviewte ich schon mal Jürgen Dötz. Fast zur selben Zeit, am 8.11.2000, ausgestrahlt bei Radio 1. Da ging es schon mal um die friedliche Koexistenz, die Zusammenarbeit mit den Öffentlich-Rechtlichen. Aber hören Sie selbst. Und anschließend noch ein Interview zum 3-jährigen Bestehen der Nettzeitung. Sie wissen ja, das ist der Geburtsort der Altpapierkolumne. Aber zuerst Jürgen Dötz.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Das Medienmagazin von Radio 1. Wir bleiben beim Thema Kabel, Fernsehen, digitales Fernsehen ohne Ende dazu. Radio- und Multimedia-Dienste wie Online-Shopping, E-Mail-Versand, Spiele, Quiz, Homebanking, Video on Demand. All das wird in den nächsten 10 Jahren am Fernseher anliegen. Doch die Frage ist, wer wählt aus, was im auch zukünftig begrenzten Kabel eingespeist wird? Wer legt fest, in welcher Preisstaffelung was genutzt werden kann? Der Fall des Mainzer Kabelnetzbetreibers Primacom kürzlich in Leipzig zeigte hier die Ambitionen des freien Marktes. Primacom packte mehrere Pakete. Wer zum Beispiel 3,50 Mark zahlte, bekam analog das, was er mit seiner ganz normalen Antenne ohnehin bekam. 16,50 Mark brauchte es schon, um RTL, Sat1 und fast alle Dritten sehen zu können. Wollte jemand NTV, CNN oder N24 sehen, ging das nur mit dem Erwerb des Digitalpakets Prima Info, was nochmal 4,95 Mark extra machte, plus Decodermiete, versteht sich. Für Super RTL war ein erneutes digitales Paket für 4,95 € zu öffnen. Die Pro7Sat1 Media AG klagte dagegen, es scheint mit Erfolg, aber, und damit grüße ich das Vorstandsmitglied besagter Aktiengesellschaft und gleichzeitigen Interessenvertreter von Primacom als Verbandspräsident der privaten Rundfunk- und Telekom-Anbieter VPRT. Sind Sie da nicht weiterhin zukünftig zweigeteilt in Ihrem Herzen, Jürgen Dütz?
Nein, weil wir eindeutig auf der Seite natürlich der Programmveranstalter stehen und nur nebenbei unter anderem dies auch ein Grund war, dass wir die Verbandsstruktur geändert haben. Wir sind Content und wir müssen natürlich gegen die Netzbetreiber unsere Interessen wahren und ich glaube, hier tut sich eins der schwierigsten Konfliktfelder auf in den nächsten Monaten und Jahren. Das wird für die Politik sicher eins der ganz, ganz heiklen Themen werden.
Sind Sie denn für eine Trennung in technische und Inhalteanbieter auch zukünftig?
Ich bin grundsätzlich dieser Auffassung, weiß aber, dass es mich verhindern lassen wird, dass Netzbetreiber Programmanbieter werden. Schon heute sind sie ja unterwegs und kaufen Programme. Dann aber bitte in einer eigenen Rechtsform, damit zumindest überprüfbar ist, dass hier nicht, ich sag mal, fremde Programmveranstalter diskriminiert werden, was Kosten betrifft, gegenüber den Programmen der Kabelnetzbetreiber selbst.
Sie sagen, das wird sich nicht verhindern lassen. Die Primacom AG hat ja mit Herbert Kläuber, dem TV-Unternehmer, auch in jüngster Vergangenheit versucht, die Fußball-Bundesliga-Rechte zu bekommen. Aber so eine dritte Kraft wäre doch wünschenswert im Pay-TV-Markt, oder?
Das ist wieder ein anderes Thema. UPC und Primacom hatten ja auch versucht, bei TM3 Anteile zu übernehmen. Und da hätten wir ja dann schon den ersten, wenn Sie so wollen, Überkreuzfall. Die Frage, ob es sinnvoll oder hilfreich wäre oder wünschenswert, einen unabhängigen neuen Programmveranstalter in den Markt zu kriegen, ist ein Thema. Mir geht es um den Zusammenhang zwischen Programmvertrieb und Programmveranstaltung. Und hier ist es sicher wünschenswert, auch im Interesse des zahlenden Kunden, dass hier nicht ein neues Monopol entsteht, nämlich ein Monopol dessen, der transportiert, kassiert und veranstaltet.
Wer sollte denn die technische und inhaltliche Macht über die digitalen Verbreitungswege zukünftig haben?
Die technische Macht werden sicher die Kabelnetzbetreiber haben. Und hier drohen uns ja oder stehen uns Entwicklungen bevor, auch im Zusammenhang mit den amerikanischen Investoren, die jetzt in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Baden-Württemberg Netze gekauft haben, dass völlig neue Technologien eingeführt werden. Technologien, die möglicherweise mit der ganzen deutschen Rundfunkgesetzgebung überhaupt nichts mehr zu tun haben wird. Das ist eines dieser großen Themen, das vor uns stehen. Das andere ist eben, was die inhaltliche Macht betrifft, glaube ich, dass 2/3 der Kapazitäten dem Kabelnetzbetreiber zur Verfügung stehen sollten. Dort kann er Zusatzdienste anbieten, dort kann er breitbandigen Internetzugang anbieten, dort wird er auch Telefonie anbieten. Aber 1/3 sollte dem klassischen Rundfunk, öffentlich-rechtlich und privat, vorbehalten bleiben. Und dies bliebe dann praktisch in der Kompetenz der Landesmedienanstalten.
Nun gibt es ja diesen Begriff des Must-Carry, also der Pflichtverbreitung oder der Grundversorgung, wie immer man das übersetzen will. Wer sollte denn nach Ihrer Meinung Must-Carry sein?
Bisher war Must-Carry im Begriff ausschließlich öffentlich-rechtlich. Ich kämpfe jetzt für einen Must-Carry für den Rundfunk, für einen Must-Carry-Korridor für den Rundfunk. Und dies wird eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrags bedürfen.
Wollen Sie dort alleine kämpfen oder vielleicht im Schulterschluss mit den Öffentlich-Rechtlichen?
Dort kämpfe ich sicher in dem Punkt mit den Öffentlich-Rechtlichen. Hier sehe ich durchaus die Möglichkeit einer Allianz für den Rundfunk. Ich sehe auch das Interesse der Länder, dass die neuen Kabelnetzbetreiber, die haben natürlich ihre Eigentumsrechte, nächstes schwieriges Thema, dass sie ihr Geld zurückverdienen müssen, aber dass trotz dieser Tatsache dem Rundfunk in Deutschland weiterhin Priorität gehört.
Wie sieht denn da die mögliche Zusammenarbeit mit den Öffentlich-Rechtlichen aus?
Ich habe vereinbart, dass nach der Wahl des neuen ARD-Vorsitzenden wir sehr kurzfristig hier zu Gesprächen zusammenkommen, weil hier sitzen wir wirklich gemeinsam in einem Boot.
Sie stehen ja, so hört man ja auch im Brief, Kontakt mit dem zukünftigen ARD-Vorsitzenden Fritz Pleitgen. Was steht denn da in den Briefen drin? Worüber tauschen Sie sich aus?
Das war jetzt kein Briefkontakt, sondern wir trafen uns das letzte Mal beim Bundeswirtschaftsminister zusammen und da kam dieses Thema schon mal zur Sprache und dort haben wir uns eben verabredet.
Wie können Sie sich denn eine weitere Zusammenarbeit mit der ARD noch vorstellen?
Gut, ich sag mal, in diesen technologischen Fragen haben wir sicher Klärungsbedarf. Ich nehme mal Technologie, weil wir über die Digitalisierung reden. Wie geht es mit der terrestrischen digitalen Verbreitung weiter? Hier, glaube ich, ist ein wichtiges Thema. Andere Baustelle, zum Beispiel Urheberrechtsreform von Frau Däubler-Kmelin. Auch hier haben wir sicher gemeinsame Interessen. Also die früher übliche Schwarz-Weiß-Malerei, ich sag mal so, alles, wofür der Öffentlich-Rechtliche ist, da sind die Privaten a priori dagegen. Dies gehört der Vergangenheit an. Wir haben natürlich weiter unsere Konfliktfelder, unsere Baustellen, wenn es um neue Programme geht, wenn es um Gebührenfragen geht. Aber ich glaube, gerade in diesem rechtlichen, technologischen Bereich häufen sich die Gemeinsamkeiten und werden sicher zu neuen Formen der Kooperation führen.
Höre ich da so etwas heraus, was in der Politik in den 70er, 80er Jahren zu hören war, die friedliche Koexistenz?
Die friedliche, aber sicher auch oft streitige Koexistenz.
Gut, das war Jürgen Dötz, Vorstandsmitglied der ProSieben Sat.1 Media AG und Präsident des Verbandes Privater Rundfunk und Telekommunikation. Ja, vielen Dank, Herr Dötz.
Alles klar und schönes Wochenende.
Ja, ebenfalls. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Radio 1 Medienmagazin. Es ist ja schon wieder 3 Jahre her, auf den Tag genau, am 8. November 2000 wurde in Deutschland die erste Zeitung ins Netz geschickt, also die nur dort im Internet zu lesen ist, die Nettzeitung. Anfangs wurde sie in Kooperation mit der norwegischen Schwester Netta Wiesen herausgebracht. Heute ist sie im Besitz der beiden deutschen Herausgeber und steht auf eigenen Füßen. Die Nettzeitung kann auf hohe Zugriffszahlen verweisen. Nach Spiegel Online ist die Nettzeitung das meistgelesene deutsche Nachrichtenmedium im Netz. Doch auch bei hohen Zugriffszahlen ist die gratis einsehbare Nettzeitung noch immer nicht in den schwarzen Zahlen. Michael Mayer, also nicht Michael Mayer von der Nettzeitung, sondern Michael Mayer von uns, ist im Studio, aber mit Originaltönen von Michael Mayer von der Nettzeitung. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen der Nettzeitung und einer klassischen Zeitung im Netz, sagen wir mal der Berliner Zeitung?
Naja, das Banalste, was man sagen kann, ist natürlich klar, du hast schon gesagt, es gibt sie nur im Netz. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Unterschied. Aber ansonsten ist die Zeitung...
Das weiß man ja nicht, wenn man sie anklickt.
Aber ansonsten ist die Zeitung, also ich rede jetzt mal weiterhin von der Zeitung, von den Ressorts her so aufgebaut wie eine normale Zeitung auch. Also da gibt es Politik, da gibt es Sport und da gibt es Medien und da gibt es halt auch den Kulturteil, der heißt bei denen Voice of Germany. Aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich mehr oder weniger wie bei einer normalen Tageszeitung. Allerdings, und das ist das Interessante, wenn man hinter die Kulissen guckt, so etwas wie einen Redaktionsschluss kennt man bei der Netzzeitung nicht. Also das ist dort wie bei einem Radiosender, da gibt es einen 24-Stunden-Dienst. Und der Vorteil der durchgehenden Produktion ist natürlich, dass man Texte immer mal wieder ergänzen und so auf aktuelle Entwicklungen reagieren kann. Also es kann durchaus sein, wenn man abends um 23.30 Uhr oder so bei der Netzzeitung reinguckt, dann ist man wirklich top informiert und hat schon die aktuellen Entwicklungen auf dem Schirm. Und dieser Zusatznutzen betont Chefredakteur, Namensvetter Dr. Michael Mayer, der steht für viele Nutzer stark im Vordergrund.
Der Punkt ist eben, es wird dann sofort veröffentlicht und es wird, wenn sich neue Aspekte zur Geschichte ergeben, werden diese in die Geschichte eingearbeitet und das sehen Sie dann auf der Seite. Da steht dann, der Artikel wurde erstellt um 12 Uhr. Und dann steht dabei, zuletzt aktualisiert 15.30 Uhr. Und nur wenn etwas Wichtiges passiert, wird ein neuer Artikel geschrieben. Was vielleicht auch noch wichtig ist, die Artikel werden nicht geändert, damit sozusagen nicht so eine floatende Wirklichkeit entsteht. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, glaube ich, in Publizieren im Internet.
Was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist für so eine Zeitung, die ja im Untergrund praktisch agiert, also im Netz, dass sie in den letzten 3 Jahren viel zitiert wurde in anderen Medien, also dadurch auch multipliziert wurde. Es gab auch exklusiv Interviews mit fast allen Bundespolitikern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber dennoch die Frage, einen politischen Standpunkt scheint die Netzzeitung, also entweder alternativ wie die Taz oder konservativ wie die FAZ, ja nicht zu haben. Oder wie siehst du das?
Ja genau, also das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Kommentierung, Analyse und Meinung, das sind ja alles Dinge, die man bei der Netzzeitung nicht findet und die ja normale Printzeitungen ausmachen. Also man reibt sich ja ganz gerne an Kommentaren, dass man jetzt sagt, also ich stimme zu oder da könnte ich mich total drüber aufregen. Und man hat das ganz gut gesehen beim Irakkrieg. Da war es ja so, dass die Netzzeitung keinen eindeutigen Standpunkt vertreten hat. Also weder einen pro-amerikanischen noch einen pro-Gerhard Schröder-Antikriegsstandpunkt. Aber das ist halt auch gleichzeitig so ein bisschen das Problem, denn Fakten alleine machen immer noch keine Zeitung. Das ist auch im Internet so und das meine ich nur ich. Das meint auch der Medienredakteur der Taz, Steffen Grimberg.
Ich glaube, was der Netzzeitung als in Anführungsstrichen richtiger Zeitung, die sie ja sein will, fehlt, ist eben tatsächlich die Meinung. Kommentierendes, analysierendes, meinungslastiges, subjektives. Das hat natürlich, glaube ich, momentan auch damit zu tun, dass das ja nur noch ein im Verhältnis zu früher sehr kleiner Haufen ist, dem in der Tat nicht mehr viel übrig bleibt, als das, was die professionellen Nachrichtenagenturen bringen, nochmal vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, gegeneinander aufzurechnen. Die arbeiten auch nicht anders als eine Nachrichtenredaktion irgendeiner x-beliebigen deutschen Regionalzeitung. Da wird ja auch nicht mehr nachrecherchiert oder eigenen Quellen hinterher telefoniert. Das passiert dann nur noch an ganz besonderen Ausnahmepositionen und das ist leider auch in der Netzzeitung so.
Teil des Konzepts, das muss man auch erwähnen, ist bei der Netzzeitung auch, dass man auf ganz lange Artikel verzichtet. Das ist so wie beim Fokus, man kommt schnell auf den Punkt, also große gesellschaftspolitische Entwürfe wie in der Zeit oder in der FAZ oder so, das wird man bei der Netzzeitung vergeblich suchen. Und längere Artikel gibt es eigentlich nur bei den schon erwähnten Interviews oder bei Schwerpunktthemen, das haben sie manchmal auch noch. Vorteil der Netzzeitung ist es auch, das muss man auch noch erwähnen, dass durch Links man auf ältere Artikel erwähnen kann, sodass man bei der Netzzeitung darauf verzichten kann, diese ganze Vorgeschichte, die Geschichten ja oft haben, nicht nochmal erwähnen muss.
Ich habe es angedeutet, die Netzzeitung ist noch nicht profitabel, aber wie sieht es denn nun strategisch wirtschaftlich aus? Funktioniert das Konzept der Netzzeitung oder ist das ewig ein Geschäft, was man einfach in Kauf nimmt, dass da vielleicht durch Werbung nichts reinkommt?
Ja und nein. Also beim Internet ist es ja so, dass das Internet im Gegensatz zu anderen Medien ja, obwohl man ja eine Krise hat in der Medienwirtschaft, ungeahnte Steigerungen hat, was die Werbeumsätze angeht. Das sind über 20% im Jahr, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau. Und bei der Netzzeitung ist es so, man muss sagen, 700.000 Leser besuchen die Seiten pro Monat. Damit liegt die Netzzeitung weit vorne in der Rangliste der Nachrichtenmedien. Allerdings reichen die Einnahmen aus der Werbung für die Netzzeitung immer noch nicht aus. Und daher betätigt sich die Redaktion der Netzzeitung mittlerweile auch in anderen, den klassischen Gebieten. Nämlich, man produziert für mehrere Radiosender die Nachrichten und auch für drei Regionalzeitungen, zum Beispiel für die Dresdner Morgenpost. Die beziehen ganze Seiten von der Netzzeitung. Und das Witzige daran ist, dass die nicht die Seiten beziehen der Internetausgabe, sondern der Printausgabe. Also die Netzzeitung macht zum Beispiel den Wirtschaftsteil und den Autoteil für die Dresdner Morgenpost. Da kehrt man sozusagen wieder zu den klassischen Medien zurück, was eigentlich so ein bisschen die Ironie der Geschichte ist.
Und vor allem, was dann auch die eigene Logik wieder ein bisschen kippt, dass man nur eine Zeitung im Netz ist. Das stimmt also nicht ganz exakt. Nach 3 Jahren ist man also sozusagen auch im Printbereich und im Radio zu hören und zu lesen. Aber wie gesagt, vorrangig natürlich im Netz. Machen Sie sich also selbst ein Bild, liebe Gebühren, die Netzzeitung im Netz zu erreichen unter www.netzzeitung, also nee. Netzzeitung, nicht zu verwechseln eben mit der Netzzeitung, das ist lediglich ein Überblick über Zeitung im Netz, net und dann zeitung.de. Schönen Dank, Michael Mayer von Radio 1.
Tschüss.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.